eine Szene, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Ich sitze beim Arzt, das Wartezimmer ist voll bis auf den letzten Platz. Ich muss warten, bis ich an der Reihe bin. Da öffnet die Arzthelferin die Tür und ruft: der Nächste bitte. Ein Augenblick ist Unruhe im Warteraum. Alle schauen kurz auf von ihren Handys oder Illustrierten, schauen sich um und dann erhebt sich eine Person und geht ins Verhandlungszimmer. Und in allen Köpfen passiert garantiert genau dasselbe wie in meinem, nämlich, dass ich kurz checke, wie jetzt die Reihenfolge aussieht. Wie viele habe ich noch vor mir? Wer ist erst nach mir gekommen und kann darum ignoriert werden? Wie lange dauert es jetzt noch, bis ich der Nächste bin? Immer wieder in ganz verschiedenen Situationen stellt sich uns diese Frage: Wann komme ich dran? Wer ist vor mir dran und wann bin ich dran? Und was wir erwarten, was wir gerne wollen, ist, dass es dafür klare Verhältnisse gibt. Nachvollziehbare Verhältnisse, dass klar ist: Okay, die Person, die sind vor mir dran, aber dann bin ich der Nächste. Darum sind wir auch sehr irritiert, wahrscheinlich besonders im Behandlungszimmer oder in der Ambulanz im Krankenhaus, wenn dann jemand als Nächster drangenommen worden ist, der aber nach mir erst den Raum betreten hat, der später gekommen ist. Und man fragt sich, woran liegt denn das? Womit kann das begründet werden? Hat die Person einen so festen Termin abgemacht, dass sie jetzt dran ist? Oder soll das etwa ein Notfall sein? Habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Notfall ist. Oder, noch schlimmer, ist sie einfach besser versichert als ich. Und darum kommt sie jetzt dran. Also, wann wir der Nächste oder die Nächste sind, das wissen wir meistens ganz genau. Darüber haben wir jedenfalls klare Vorstellungen. Viel schwieriger ist diese Frage: Wer ist denn mein Nächster? Und dann ist es schön und gut, dass die Bibel uns sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber damit ist ja eigentlich noch gar nichts geklärt. Die Frage, die dieser Schriftgelehrte stellt, ist jedenfalls keine Haarspalterei. Denn es kann ja nicht jeder mein Nächster sein. Das geht ja gar nicht, da wäre ich völlig überfordert. Und das Wort selber macht es ja schon klar. Wenn jemand mein Nächster ist, dann muss ich ja eigentlich auch Fernste gehen. Und zwischen dem Fernsten und dem Nächsten gibt es dann viele Abstufungen von Leuten, die mehr oder weniger nah an mir dran sind. Wer steht mir so nahe, dass ich für ihn, dass ich für sie Verantwortung habe? Ja, kein Wunder, das sind den meisten von uns die eigenen Kinder oder andere ganz nahe Verwandte eingefallen. Geschwister sicherlich auch, Freunde natürlich, aber das ist eigentlich dann, wenn diejenigen, die uns natürlicherweise am nächsten stehen, irgendwie sich von uns entfremdet haben oder wir uns von denen, sonst uns gar nicht mehr leicht fällt mit denen, sind die dann immer noch unsere Nächsten? In Deutschland erleben wir immer wieder, dass Menschen, die uns bis jetzt ganz fern waren, weil sie weit weg wohnten, ganz nahe kommen. Dass sie nach Deutschland gekommen sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Manchmal kann man die Route, auf der sie uns näher kommen, regelrecht beobachten im Fernsehen, dann sehen, auf welcher Route sie entweder durch den Balkan oder übers Mittelmeer nahe rankommen. Sind die dann vom Fernsten zu Nächsten geworden? In Deutschland schwanken wir zwischen Willkommenskultur und manchmal auch krasser Ablehnung. Manche Menschen, die zu unserem eigenen Volk gehören, legen aber auch ein Verhalten an den Tag, dass wir sagen: Nee, du stehst mir jetzt gar nicht mehr nach. Jesus spürt, dass bei den Schriftgelehrten mehr hinter seiner Frage steht, als einfach nur Wortglauberei. Er merkt, der Schriftgelehrte steht richtig unter Druck. Der will ja wissen, was muss ich tun, damit ich mein Leben rette, dass ich das ewige Leben habe. Der merkt, Dieser Schriftgelehrte steht unter einem Rechtfertigungsdruck. Er will sich selbst rechtfertigen. Und Rechtfertigungsdruck, das ist ja eine theologische Kategorie. Da geht es ja ums Ganze. Geht darum, wie ich vor Gott dastehe. Und darum gibt Jesus diesem Schriftgelehrten keine dogmatische Antwort. Also er haut ihm nicht einen Lehrsatz um die Ohren und sagt, so ist das, der oder die, dein Nächster. Sondern Jesus erzählt ihm eine Geschichte. Und Geschichten sind eine große Hilfe, wenn sich was verkrampft hat bei uns. Denn Geschichten, die können zur Entkrampfung beitragen. Die können uns sozusagen mitnehmen auf einen Weg. Und tatsächlich macht Jesus mit diesem Schriftgelehrten so eine Art Gedankenreise. Er führt ihn auf einen berühmten Weg. Auf einem berüchtigten Weg. Und das ist die Straße zwischen Jerusalem und Jericho. Diese Straße hat jeder gekannt. Der Schriftgelehrte wusste ganz genau, wo diese Straße liegt. Und er wusste auch ganz genau, was für Gefahren einem auf dieser Straße begegnen können. Tatsächlich wird dann in dieser Geschichte von einem brutalen Raubüberfall erzählt. Ein Mann wird überfallen, liegt bald darauf halbtot an der Straße. Und nun nimmt Jesus den Schriftgelehrten mit auf diesen Weg, und zwar in drei verschiedenen Rollen. Der Schriftgelehrte kann sich in drei verschiedene Rollen hineindenken, in die des Priesters, des Leviten und eines Samariters, kann in dieser Rolle jeweils den Weg gehen, trifft auf den Schwerverletzten, der dringend Hilfe braucht, und kann sich in dieser jeweiligen Rolle fragen, ist er das? Ist das mein Nächster? Die erste Rolle ist der Priester. Und jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. Kennt ihr das Lied zwischen Jericho und Jerusalem in der Weg der Barmherzigkeit? Ja, einige kennen das. Ich singe es mal, sobald ich es mal auswendig kann. Zwischen Jericho und Jerusalem liegt der Weg der Barmherzigkeit. Er ist steil und mühsam und unbequem, dieser Weg der Barmherzigkeit. Dort hat eine Räuberbande einen Mann umstellt und bedroht. Bald lag er am Straßenrande, er fiel ein paar Wörter und am Ende kommt brutal tot. Geht weiter, was er
seht, wie er schreit auf dem Weg.
Ja, seht, wie er schreit auf dem Weg der Barmherzigkeit. Und dann ist mir wichtig die zweite Strophe. Da kam ein Priester geschritten auf dem Weg der Barmherzigkeit und dann einer von den Leviten auf dem Weg der Barmherzigkeit. Sie konnten nicht länger verweilen. Der Mann tat ihnen zwar leid, doch sie mussten zum Tempeldienst eilen. Und der Tempel war weit, hat keine Zeit auf dem Weg der Barmherzigkeit. Das haben wir früher in der Jungschlag gesungen, es gibt noch mehr Strophen. Und das Lied hat mich sehr geprägt. Auch meine Vorstellung von der Geschichte sehr geprägt, die Jesus erzählt. Ich finde, es ist ein tolles Lied. Aber es ist ein ganz bedeutsamer Fehler in diesem Lied. Und der Fehler besteht darin, dass die Richtung nicht stimmt, in der die Leute sich bewegen. Das Lied singt zwischen Jericho und Jerusalem, liegt der Weg der Barmherzigkeit. Und der Priester und der Levit sind auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempeldienst. Aber in der Bibel wird es genau umgekehrt erzählt. Die haben den Tempeldienst schon hinter sich und sind auf dem Weg nach Hause, nach Jericho. Und das ist deswegen von großer Bedeutung, wenn sie auf den Weg nach Jerusalem wählen, der Priester und der Levit, dann dürfen sie diesen verletzten Mann gar nicht berühren, diesen sterbenden Mann. Denn damit würden sie sich selber kultisch verunreinigen und würden den Tempeldienst gar nicht mehr machen. Sie müssten den liegen lassen, rein aus Gründen des Gesetzes. Aber nun sind sie auf dem Rückweg. Sie haben den Tempeldienst hinter sich. Sie gehen nach Hause in ihre Stadt, denn die meisten Priester und Leviten wohnten gar nicht in Jerusalem, sondern kamen nur zu ihrem Tempeldienst nach Jerusalem. Und wenn das dauerte einige Tage, und wenn der dann gemacht war, dann konnten sie wieder nach Hause gehen. Und so ist es hier auch. Der Priester ist auf dem Heimweg. Und auf dem Heimweg stößt er auf diesen schwer Verletzten. Was er sich gedacht hat, das können wir nur vermuten. Ich würde vermuten, dass er sich sehr erschrocken hat. Und dass er sich fragt, lebt er noch? Kann man da noch was machen? Kann ich das überhaupt? Kann ich was machen? Bin ich dieser Situation gewachsen? Vielleicht hat er sich auch gefragt, ist die Situation überhaupt echt? Oder ist das nur eine gestellte Sache? Und der eigentliche Überfall steht noch bevor und gilt in Wirklichkeit mir. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich vor allem gesagt hat, ich habe jetzt meinen Dienst endlich hinter mir. Ich habe wirklich was geleistet. Tagelang habe ich im Tempel Dienst gemacht und jetzt habe ich Feierabend, jetzt kann ich nach Hause gehen und jetzt kann ich mal an mich selber denken oder kann an meine Familie denken, an meinen Nächsten und kann nach Hause gehen. Und irgendwie gelingt es diesem Priester, sich das für sich selber zu entscheiden, ich bin mir nicht zuständig, ich gehe vorbei. Ein zweites Mal schickt Jesus den Schriftgelehrten mit dieser Geschichte auf den Weg und diesmal in der Rolle eines Leviten. Und da kann man eigentlich schlusslos sich fragen, ist das eine wirklich andere Rolle? Der Priester ist auch aus dem Stamm Levi. Alle Priester waren aus dem Stamm Levi. Und der Levit, der hier auch auf dem Weg ist, der hat sicherlich auch seinen Tempeldienst getan, der anders aussah als der eines Priesters, aber im Tempeldienst war es trotzdem. Beide, der Priester und der Levit, sind fromme Leute, sind Leute, die das Gesetz kennen, und das ist sogar ihre Hauptaufgabe, dass sie Tora verkündigen, dass sie das Gesetz auslegen und weitergeben. Eigentlich sind diese beiden Männer, der Priester und der Levit, dem Schriftgelehrten sehr ähnlich. Denn das ist er ja auch, jemand, der sich im Gesetz auskennt, der mit dem Gesetz lebt und der auch andere lehrt. Eigentlich muss sich keiner von diesen Leuten fragen, was muss ich jetzt eigentlich tun? Denn sie kennen ja das Gesetz. Sie wissen ja, was jetzt dran ist. Sie haben es auswendig gelernt. Man könnte sagen, eigentlich schickt Jesus diesen Schriftgelehrten zweimal in leichter Verkleidung als sich selber auf den Weg. Der Priester, der Levit, die sind ihm doch sehr ähnlich. Und das ist ganz schön beklemmend, dass es gerade diese frommen Leute sind, die das schaffen, sich selber einzureden, nein, jetzt bin ich nicht dran. Ich habe genug getan. Jetzt sind auch mal meine Familie und vor allem auch ich selber dran, ich gehe weiter. Eigentlich mogeln die sich vorbei an diesen verletzten Menschen. Und wenn man sich was einfallen lassen muss, um sich vorbeimogeln zu können, dann weiß man es in Wirklichkeit schon. Doch, das ist dein Nächster. Der Letzte, den Jesus in seiner Geschichte auf den Weg schickt, ist ein Samariter. Und das ist jetzt eine echte Zumutung für den Schriftgelehrten, dass er sich in einen Samariter reindenken soll. Der Samariter, der ist ihm wirklich so fern wie nur was. Mit so einem möchte der sich überhaupt nicht identifizieren. Das braucht er auch gar nicht, denn er weiß ja schon von selber, was er vom Leben zu halten hat. Dass das einer ist, der garantiert vorbeigeht und den armen Verletzten da liegen lässt. Aber ausgerechnet, dieser Samariter tut das nicht. Ohne zu fragen, geht er hin und hilft. Er reinigt die Wunde, er legt Verbände an, er kommt dabei selbstverständlich in Berührung mit Blut mein Nächster ist, wie will der das wissen, dass er mit der Situation nicht überfordert ist? Das sind ja alles berechtigte Fragen. Aber die Frage, die Jesus dann stellt, ist eine große Überraschung. Denk nochmal an den Anfang. Der Schriftgelehrte wollte wissen, wer ist denn mein Nächster? Und dreimal kann er sich das in jeweils unterschiedlicher Perspektive fragen, als Priester, als Levit, als Samariter, ist er das, der da liegt? Ist das mein Nächster? Aber am Ende dreht Jesus den Spieß komplett um. Nicht, ist dieser Verletzte mein Nächster, fragt Jesus, sondern wer war denn für den Verletzten der Nächste? Das ist ja ein ganz anderer Blickwinkel. Aber das ist eine Perspektive, die der Schriftgelehrte auch dreimal hätte einnehmen können in der Geschichte, die Jesus erzählt. Er hätte sich jedes Mal auch in den Mann hineinversetzen können, der da am Boden liegt. Hätte sich vorstellen können, du liegst am Boden, du bist am Ende, du hast keine Kraft mehr. Und wenn dir jetzt nicht jemand hilft, dann ist aus mit dir. Macht man sich dann noch Gedanken darüber, wer einem wohl nahe steht, wer einem als Helfer wohl recht wäre, wer für meinen Geschmack jetzt in Frage kommt als mein Nächster? Oder nehmen wir dann, wen wir kriegen, und sind einfach froh, wenn jemand stehen bleibt und hilft? Wer fängt denn in so einer Situation an, Verwandtschaftsgrade nachzurechnen? Oder Volkszugehörigkeit? Oder Hautfarbe? Oder sonst was? Da bist du doch froh, wenn einer stehen bleibt und dir hilft, wenn du derjenige bist, der am Boden liegt. Jesus fragt, wer ist dem der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Und die Antwort ist gar nicht mehr schwierig. Der Schriftgelehrte muss keine Grundsatzerörterung mehr anstellen. Der kann einfach sagen, der nur Barmherzigkeit getan hat. Ist man erst in der Lage, sich hineinzudenken in die Person, die Hilfe braucht, dann ist die Antwort auf die Frage nach dem Nächsten ganz leicht. Wohlgemerkt, am Anfang stand ja noch eine andere Frage. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Also, was muss ich für mich selber tun? Und nun sagt Jesus das. Das tun, dass du nicht von dir her denkst, sondern von der Not des anderen. Und dann handeln. Dann hast du auch mich bei dir, denn was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.